Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist nun der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Engels.
Gut 133.500 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Sehen Sie die Folgen dieser Welle nun schon in den Praxen und in den Klinikbelegungen?
Nein, das kommt natürlich mal mit einer gewissen Verzögerung. Die Klinikbelegungen sind aktuell, zumindest was die Intensivstationen angeht, nicht wesentlich verändert. Nicht genau weiß man das, was die Normalstationen angeht, weil wir dort immer mit einer entsprechenden zeitlichen Verzögerung die Meldung erst erhalten. Wir haben kein sehr gutes Meldesystem über das, was an Corona-Erkrankten auf den Normalstationen aufgenommen wird. Und in den Praxen erleben wir es natürlich, weil der Ansturm derer, die jetzt im Rahmen der jedenfalls symptomatischen Infektionen getestet werden wollen, groß ist. Und ja, da kann man es schon beobachten, ohne Frage.
Gesundheitsminister Lauterbach sieht ja vor allem dann Gefahren, wenn die hohen Infektionszahlen, die bislang vor allem noch viele jüngere Menschen betrifft, auch die älteren Jahrgänge erreicht. Ist das langsam schon zu beobachten?
Nein, auch das können wir noch nicht statistisch tatsächlich erfassen. Diese theoretische Sorge ist allerdings, glaube ich, gerechtfertigt, denn wir müssen feststellen, dass wir im Verhältnis zum Beispiel zu England eine relativ große Zahl immer noch von über 60-jährigen Menschen haben, die gar nicht geimpft sind. Und auch die Zahl derjenigen, die geboostert sind, geringer ist unter dieser Altersgruppe, als das zum Beispiel in England der Fall ist. Und insofern ist die Sorge, dass diese Menschen nach einer Omikron-Infektion, die insgesamt offensichtlich ja harmloser verläuft als die mit der Delta-Variante oder anderen Vorgängervarianten, trotzdem dazu führt, dass dann eine Absolutzahl von Schwererkrankten versorgt werden müssen, die groß ist und die uns belastet, gerechtfertigt.
Zu viele Krankmeldungen gleichzeitig können auch die kritische Infrastruktur eines Landes lahmlegen. Das ist ja eine große Sorge, neben Polizei und Feuerwehr eben auch das Personal in Kliniken und in den Arztpraxen. Ist das bereits der Fall?
Nein, das ist auch noch nicht der Fall. Aber auch diese theoretische Überlegung ist natürlich eine richtige. Denn wenn Sie sich angucken, was aktuell in Frankreich für Infektionszahlen gemeldet werden, nämlich über 400.000, dann sehen Sie, dass wir ja mit einer gewissen zeitlichen, und das geht schon einige Tage so, dann sieht man, dass wir mit einer zeitlichen Verzögerung gemessen gegenüber den westeuropäischen Ländern, Frankreich und England, uns befinden. Und wenn wir das hochrechnen und überlegen, was kann uns denn dann vielleicht in den nächsten 10, 14 Tagen blühen, dann sind eben vergleichbare Infektionszahlen auch bei uns denkbar. Und dann ist natürlich die Situation gegeben, oder zumindest die Sorge gerechtfertigt, dass sich das niederschlägt, auch in der sogenannten kritischen Infrastruktur. Bleibt abzuwarten. Man hat ja die Quarantänezeiten deshalb ein bisschen angepasst. Wir müssen jetzt, glaube ich, lernen, deutlich pragmatischer und weniger akademisch mit der Situation umzugehen.
Was meinen Sie damit konkret?
Ja, damit meine ich, dass wir eben tatsächlich zum Beispiel, was wir jetzt auch tun, lernen müssen, dass wir bei jungen Menschen, die üblicherweise eine weniger symptomatische Erkrankung durchmachen und bei denen die Erkrankung nicht so gefährlich verläuft, wir uns vielleicht damit begnügen, auch mit einem Schnelltest die Erkrankung zu diagnostizieren, zu sagen, es handelt sich um eine Corona-Infektion, den Menschen für 7 Tage zu isolieren und dann mit einem Schnelltest auch freizutesten und dann sozusagen wieder zur Arbeit zu lassen oder alle anderen Dinge wahrnehmen zu lassen.
Die natürlich nicht so zuverlässig sind wie ein PCR-Test. Aber da höre ich heraus, die angestrebte Priorisierung von PCR-Tests eben für Menschen, die mit vulnerablen Gruppen arbeiten, also auch Mediziner voranzustellen, wie der Gesundheitsminister das plant, das trifft auf Ihre Zustimmung?
Ja, nicht nur Mediziner, natürlich auch Pflegepersonal, also Menschen, die mit vulnerablen Gruppen umgehen, in Altersheimen arbeiten, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen etc. Das, glaube ich, ist richtig und vernünftig. Wir haben in der letzten Woche so viel PCR-Tests durchgeführt wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Und wenn jetzt die Infektionszahlen insgesamt steigen, dann glaube ich, werden wir angesichts der Kapazitäten gar nicht in der Lage sein, bei 300.000-400.000 Neuinfektionen täglich überall PCR-Tests vorzunehmen.
Erwarten Sie denn von der nächsten Bund-Länder-Konferenz zum Stichwort Corona, die ja für den kommenden Montag angesetzt ist, weitere Beschränkungen für alle in der Bevölkerung, um eben diese weiter steigenden Infektionszahlen zurückzudrängen?
Ja, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, die Frage stellt sich, inwieweit man das überhaupt tun muss oder inwieweit man damit rechnen darf, dass solche Maßnahmen dann noch etwas bringen bei einer so hochinfektiösen Erkrankung, wie das auch in die Omikron-Variante offensichtlich darstellt. wird ja auch in vergleichbaren anderen Ländern wie Frankreich und England nicht vorgenommen. Ich glaube, das, was wir aktuelle Maßnahmen haben, ist ein gute Balance zwischen dem, was wir an Runterfahren öffentlichen Lebens nach so langer Zeit der Pandemie auch insgesamt aushalten können. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite etwas zu tun, was den Anstieg und die Welle ein bisschen bremst. Das können wir ja auch feststellen. Die Verdopplung der Zahl der Omikron-Fälle hat sich ein bisschen verlängert durch die Maßnahmen, die wir aktuell gültig haben, mit 2G, 2G Plus etc., all den Dingen, die wir tun. Und ich glaube, dass wir wahrscheinlich dabei bleiben werden.
Janosch Dahmen, der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, fordert allerdings weit ausgedehnte Maskenpflicht noch weiter und 2G Plus Standard noch weiter verbreiten. Wäre das ein Weg?
Ich glaube, dass man an der Stelle vielleicht noch ein bisschen Optimierungsbedarf hat. Das sehe ich auch. Ich sehe hier in Berlin häufiger Menschen tatsächlich auch vielleicht ein bisschen demonstrativ keine Maske tragen. Ich finde die Situation ja unverändert schwierig, dass es so einen großen Teil von Menschen gibt, die sich so daran reiben, mit der Situation rational umzugehen und die also immer noch in der Vorstellung, es handelt sich um eine Verschwörung. Das muss man tatsächlich feststellen. Aber interessant ist, dass ja die Zahl der Ungeimpften und die Impfquoten im Übrigen ja im westeuropäischen Vergleich relativ ähnlich sind, sich alle Anfang 70% befinden, ob sie nach Skandinavien gucken oder nach Italien oder eben nach Deutschland. Und es scheint offensichtlich so zu sein, dass angesichts des überall dazwischen existierenden Impfangebots die Zahl derjenigen, die rational damit umgehen und seine Impfung wahrnehmen, etwa auf ähnlichem Level sich befindet.
Kommen wir noch zu einem anderen Aspekt. Seit diesem Wochenende sahen sich ja Genesene mit einer ganz neuen Lage konfrontiert. Nach einer Einschätzungsänderung des Robert-Koch-Instituts aufgrund von Omikron wurde aufgrund einer Verordnung der Genesenenstatus von jetzt auf gleich verkürzt. Grob gesagt gilt nun 3 Monate statt wie bislang 6 Monate nach einem positiven PCR-Test. Das betrifft viele Menschen, die nun plötzlich eben keinen Genesenenstatus mehr haben und Einschränkungen im Alltag erfahren. Führt das nun dazu, dass die Arztpraxen überlaufen, weil viele nun gleichzeitig eine Boosterimpfung wollen?
Das ist zumindest eine berechtigte Befürchtung, weil wir ja auch darüber dann bestimmt wieder Beratungsbedarf haben, weil der einzelne Frage, gehöre ich dazu, gehöre ich noch nicht dazu, muss nachgeguckt werden, wie lange ist die Erkrankung her, wann war die letzte Impfung oder wann muss die nächste Impfung im Verhältnis zur durchgemachten Erkrankung dann jetzt stattfinden. Menschen werden ziemlich überrascht von dieser neuen Verordnung und insofern glaube ich, bringt es etwas Verwirrung, gar keine Frage. Und erschwerend kommt hinzu, dass wir, wenn wir jetzt die PCR-Tests priorisieren müssen, wir uns auch darüber Gedanken machen müssen, wie wollen wir den Genesenenstatus definieren. Bisher ist er gebunden an einen nachweislich positiven PCR-Test.
Dazu kommt, dass in derselben Verordnung festgelegt wurde, dass eine Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson, der ja auch nur für einmal Impfung geplant war, nun nicht mehr als vollständig gilt. Das heißt, auch hier muss nachgeimpft werden. Das betrifft 3,5 Millionen Menschen. Was kommt denn da auf die Praxen zu und haben die genug Impfstoff?
Impfstoff haben wir aktuell tatsächlich jedenfalls in den meisten Fällen genug. Es gibt offensichtlich Regionen, in denen jedenfalls mir gemeldet wurde, dass es zwischendurch auch noch daran hakt. Aber im Wesentlichen glaube ich nicht. Und auch diese Menschen müssen geimpft werden. Wobei man sagen muss, die Impfkampagne in den Praxen läuft inzwischen wirklich ziemlich rund. Ist jedenfalls mein Eindruck. Die Impfzentren sind zu großen Teilen auch wieder eröffnet. Also Gelegenheiten einer Impfung sich abzuholen sind für die Menschen und Bürger aus meiner Sicht reichlich da.
Unionsministerpräsidenten kritisieren heute früh ziemlich vehement Karl Lauterbach dafür, dass diese Verordnung so kurzfristig kam. Muss man solche Dinge, was den Genesenenstatus angeht, was Johnson & Johnson angeht, mit Übergangsfristen organisieren?
Ich glaube, das ist nicht zu administrieren. Wenn Sie dann auch noch gucken müssen, wer fällt in die Übergangsfrist, ja oder nein. Ich glaube, dass man vielleicht solche Maßnahmen, wenn man sie denn beschließt, nicht mit der Übergangsfrist versorgt, sondern einfach sagt, dieses Inkrafttreten wird erst in 14 Tagen oder 3 Wochen der Fall sein, sodass die Zeit bis dahin Gelegenheit gibt, sich ein bisschen darauf einzurichten. Wäre denkbar.
Das heißt, da muss die Bundesregierung noch nachbessern, was ihre Kommunikation und diese Umsetzungen angeht.
Ich glaube, dass es extrem schwierig ist, in dieser Situation so zu kommunizieren, dass sie nicht einen gewissen Teil von Menschen in dieser Republik aufregen. Ich nehme da ausdrücklich alle in Schutz, die in diesem Kontext gefragt sind. Wir sollten uns natürlich bemühen und eine Kohärenz der Kommunikation ist schon etwas, was wichtig ist in solchen Zeiten. Aber angesichts der sich doch sehr schnell überschlagenden Ereignisse und immer wieder neuen Aspekten. Ich meine, Omikron ist noch nicht so lange in der Welt. Und wenn Sie sich überlegen, wie die ersten Fälle in Südafrika aufgefallen waren und wie schnell es dann gegangen ist, dass sie in Europa sich verbreiten, wie viel in wenigen Tagen waren überall Omikron viel länger als Deutschland erkennbar. Und nun haben wir nach etwa 4 Wochen nach dieser Erkenntnis eine Situation wie jetzt. Das kann morgen früh mit einer anderen Variante stattfinden. Insofern, glaube ich, muss man auch mit der Kritik an der Kommunikation ein bisschen vorsichtig sein.
Kommunikation ist ein gutes Stichwort. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, will nach eigenen Angaben ja eine etwaige Corona-Impfpflicht nicht in den Arztpraxen umsetzen lassen. Zitat: Wir werden unseren Ärzten nicht zumuten, eine Impfpflicht gegen den Willen der Patienten zu exekutieren. Zitat Ende. Sehen Sie das auch so?
Also, dass ein Mensch gegen seinen Willen in Deutschland von einem Arzt oder einer Ärztin geimpft wird, halte ich für eine absolute undenkbare Situation. Dass wir eine Impfpflicht oder Impfnachweispflicht haben und dass Menschen, die der Impfnachweispflicht nicht nachkommen und Restriktionen hinnehmen müssen, das ist eine Tatsache, die man im Rahmen einer allgemeinen Impfpflicht unter Umständen gesetzlich festlegen kann. Aber gegen den eigenen Willen unter Anwendung körperlicher Gewalt jemanden zu impfen, ist eine, glaube ich, auch überhaupt zu gar keinem Zeitpunkt intendierte Vorstellung im Zusammenhang mit der Fragestellung Impfpflicht.
Das heißt, Herr Gassen hat Impfpflicht und Impfzwang, um den es ja nicht geht, verwechselt?
Naja, vielleicht absichtlich voneinander gebracht, um sozusagen seine Ablehnung auch der Impfpflicht zum Ausdruck zu bringen. Ich finde, natürlich kann man darüber diskutieren. Es ist ein schwieriges Thema, über das ja sowohl der Ethikrat wie auch andere, wie auch politische Parteien innerhalb ihrer eigenen Parteien divergent und unterschiedlich diskutieren, unterschiedliche Auffassungen haben. Es ist eine schwierige Abwägung zwischen dem Rechtsgut der freiheitlichen Selbstbestimmung auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich der Tatsache, dass es von Bedeutung sein wird, dass immer noch ein so großer Teil von Menschen nicht geimpft ist im Hinblick auf die denkbare Welle im nächsten Herbst. Und die damit verbundenen Einschränkungen auch für alle, die dann betroffen sind, vor dieser Güterabwägung, glaube ich, kann man durchaus eine allgemeine Impfpflicht rechtfertigen. Das ist jedenfalls auch so der Ethikrat. Aber dass es dazu eine differenzierte Debatte bedarf und dass man ja sozusagen auch die Auffassung vertreten darf, dass man gegen eine Pflicht bis zum Impfen ist, weil es eine doch starke Einschränkung oder Eingriff in die persönliche Selbstbestimmung bedeutet, das finde ich nach wie vor, glaube ich, als selbstverständlich anzusehen.
Aber Sie bleiben bei Ihrer Einschätzung, dass Sie eine allgemeine Impfpflicht eher befürworten?
Für mich ist das eine Ultima Ratio und ich bleibe dabei, dass das dann der Fall sein kann und das für mich durchaus in Frage kommt, wenn wir uns im Hinblick auf das Zugehen auf die Gruppen, die bisher ungeimpft sind, noch einmal wirklich außerordentliche Mühe geben. Und die kann ich immer noch nicht erkennen, obwohl ich das, glaube ich, im 20. Interview jetzt sage und nicht alleine bin mit der Kritik daran. Ich habe neulich eine Diskussion gehabt mit der SPD-Bundestagsfraktion dazu. Das war Herr Niederrümelin als stellvertretender Vorsitzender des Ethikrates mit anwesend, Frau Büchs als Vorsitzende ebenfalls. Und auch da haben wir alle noch mal darauf hingewiesen, dass es an dieser Stelle, das sind ja Menschen, die häufig unter Umständen nicht aus dem Bildungsbürgermilieu kommen, sondern vielleicht auch keinen Zugang zu naturwissenschaftlichen Erkenntnissen haben. Das sind Menschen, die sind vielleicht zu uns migriert, haben sprachliche Hemmnisse. Alles Dinge, auf die man in noch viel fantasievollerer Form eingehen könnte, passgenauer eingehen könnte, um den Versuch zu machen, sie davon zu überzeugen. Und das haben wir zu wenig getan.
Klaus Reinhardt, Ärztepräsident, mit der Beurteilung und seiner Meinung rund um die Corona-Lage. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen.
Ich danke Ihnen, Frau Engels.